妈训练你呀，妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
So schön, dass ihr wieder zuhört beim Hi Baby Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Heute gibt's für euch ein richtig cooles Interview mit einem Thema, das mir total am Herzen liegt. Ich finde, das wird viel zu häufig tabuisiert, darüber wird viel zu wenig gesprochen und es ist doch so, so wichtig. Es geht um kindliche Sexualität. Da gibt's so oft Missverständnisse, Ängste von uns Eltern und Unklarheiten. Die werden wir heute aus dem Weg räumen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit vor allem Sexualpädagogin und Mama Mareike Brede. Vielleicht kennt die ein oder andere sie schon über Instagram. Da heißt sie die Mamareike. Und Mareikes großes Ziel ist es, über kindliche Sexualität aufzuklären. Sie sagt auch, Aufklärung ist Prävention. Was sie genau damit meint, das hört ihr unter anderem heute hier im Interview. Und mit dem wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit mit hoffentlich ganz vielen Aha-Momenten. Hi Mareike, mega, mega schön und herzlich willkommen hier im Hi Baby Podcast.
Ja, hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich doch sehr, dass ich da sein darf.
Mareike, wir haben ein ganz, ganz großes Themengebiet abzuklappern. Ich habe gefühlt 1 Million Fragen, die ich dir unbedingt stellen möchte. Aber ich möchte auf gar keinen Fall zu Beginn vergessen, dich erstmal vorzustellen. Das passiert mir nämlich gern mal, wenn ich so voll in dem Thema drin bin und gleich so reinspringe. Also sag doch erstmal zu Beginn für die HörerInnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer ist eigentlich Mareike und wie bist du dazu gekommen, Sexualpädagogin zu werden?
Ja, also Sexualpädagogin ist tatsächlich so mein absoluter Traumberuf. Seitdem ich 16 Jahre alt bin, möchte ich das werden. Ganz viele verwechseln dieses Berufsfeld mit der Therapie, also Sexualtherapie. Also wenn ich Menschen begegne und erzähle, ich bin Sexualpädagogin, dann wissen die ganz häufig gar nicht, was machen denn jetzt SexualpädagogInnen. Und dann sage ich gerne immer, dass ich einfach den ganzen Tag über Sex spreche, aufkläre und damit dann quasi mein Geld verdiene. Also ich bin in der sexuellen Bildung tätig, habe früher auch ganz viel mit Kindern und Jugendlichen in Schulklassen gearbeitet. Und mittlerweile bin ich ja selbstständig als Content-Creatorin halt auf Instagram. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe in der Realschule, in der 10. Klasse, mal so ein Projekt organisieren müssen, wo wir uns für so Babysimulatoren entschieden haben, meine Freundinnen und ich. Und das wurde sexualpädagogisch begleitet damals. Und da haben wir dann uns am Wochenende mal getroffen und irgendwie ja ganz viele tolle Übungen zu dem Thema gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da den Wunsch irgendwie verinnerlicht habe, Sexualpädagogin zu werden.
Und dann auch durchgezogen.
Genau, ja.
Cool.
Dann habe ich Abi gemacht und studiert. Selten. Ja. Genau, es gibt viele Wege auch zur Sexualpädagogin. Ich habe das in Kiel studiert. Da kann man ja schon den Schwerpunkt auf Sexualpädagogik legen und genau, war dann eben auch ganz viele Jahre tätig in unterschiedlichen Feldern, aber vor allem in Schulklassen.
Also du hast dich so auf Kinder und Jugend Sexualpädagogik spezialisiert. Ist das automatisch nur für Kinder und Jugendliche oder gibt es auch für Erwachsene?
Nee, Sexualität ist ja ein Thema, was uns von Geburt bis ins hohe Alter begleitet. Und deswegen, genau, da gibt es verschiedene Schwerpunkte. Und mein Schwerpunkt ist jetzt schon so die kindliche Sexualität, auch Jugendsexualität. Aber es gibt auch Themenbereiche, Arbeitsfelder, die Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten, Menschen im hohen Alter, weil auch da ist Sexualität noch ein Thema.
Ja, Stichwort Altersheim. Ja. Da habe ich auch schon die ein oder andere Geschichte gehört. Du bist ja auch Mama. Das dritte Kind ist gerade in the making, in deinem wunderschönen Bauch.
Genau.
Ich kann es hier im Video, kann ich so ein bisschen einen Blick drauf erhaschen. Und vielleicht ist es auch noch spannend zu Beginn zu wissen, wie alt sind denn deine Kinder? Also was ist denn gerade bei dir aktuell so, ja, hochaktuelles Thema in Bezug auf Sexualität?
Genau, ich habe zwei Kinder, die sind 5 und bald 4, also die haben Abstand von 20 Monaten und da ist natürlich gerade ganz spannend, so das Baby, wie das in den Bauch kommt, wie es rauskommt und so, aber meine Kinder wussten das auch schon vorher, wie das so läuft, weil wir ganz, ganz viele tolle Aufklärungsbücher hier zu Hause haben und uns da immer mal wieder irgendwie dem Thema gewidmet haben, wenn die Kinder dann das Interesse zeigen. Und genau, deswegen sind die da auch aufgeklärt.
Also ich dachte mir, wir fangen einfach so ein bisschen stringent an und gehen von den ganz kleinen Kindern immer so ein bisschen zu den, klettern so ein bisschen die Jahre nach oben. Und mich interessiert auch, weißt du, so der Start, ne? Gibt es so einen Startpunkt, wo man sagt, ab jetzt beginnt, du hast ja schon gesagt, Sexualität beginnt ab der Geburt. Aber wo man so sagt, das ist jetzt frühkindliche Sexualität und da geht es dann über in die kindliche Sexualität. Also ab wann haben Kinder Sexualität und worin ist vielleicht der Unterschied zwischen der frühkindlichen und der kindlichen?
Also ich glaube, ganz wichtig vorab ist, der Unterschied zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität festzumachen, weil ganz häufig kriegen Eltern erstmal schon die Krise, wenn sie nur diese beiden Wörter in einem Satz hören, Kinder und Sexualität, so what, wie soll das bitte zusammenpassen? Und da ist einfach wichtig zu wissen, dass da ein ganz, ganz großer Unterschied ist und dass Kinder ein unbeschriebenes Blatt sind, die haben von diesem Konstrukt Sexualität noch überhaupt gar keine Ahnung. Wir Erwachsenen wissen, ne, was das ist, was passiert, wenn man bestimmte Knöpfe drückt, was Lust ist, was Erregung ist. Und Kinder wissen das eben noch nicht. Und kindliche Sexualität, um da mal so ein paar Charakteristika aufzuzählen, die ist halt ganz spontan, passiert im Hier und Jetzt. Das ist gar nicht geplant, ne? Wie wir Erwachsenen eben wissen, auch wenn ich jetzt die und die Handlung mache, dann passiert das und das. Sowas wissen Kinder eben noch nicht. Kinder sind total neugierig, stellen Fragen zu allen möglichen Themen, auch zum Thema Sexualität, beginnen ihren Körper zu erforschen. Das passiert auch schon im Kleinkindalter, manchmal schon im Säuglingsalter, wenn beim Windelwechseln. Ja, und das ist eben so der große Unterschied, dass kindliche und erwachsene Sexualität sich ganz doll unterscheidet. Und ab wann Kinder eine Sexualität haben, ist tatsächlich ab Geburt beziehungsweise schon vorgeburtlich. Also wenn man das, Sexualität ist ja mehr als jetzt der Geschlechtsverkehr, ne? Es geht ja da um
genau,
ganz...
Genau, was ist denn genau Sexualität? Weil das ist schon ein total guter Punkt, dass du das gerade nochmal erklärt hast. Weil wir Erwachsene verstehen darunter natürlich sexuelle Handlungen, den anderen zu befriedigen, den anderen zu begehren, den anderen erregend zu finden. Wenn jetzt ein Kind kommt und sagt, Mama, kannst du mir meinen Penis kitzeln? Kannst du mal meinen Pimmel anfassen oder so? Dann denkt man sich, oh mein Gott! Nein, ne? Ich bin deine Mutter, ich sollte nicht die Person deiner sexuellen Begierde sein. Aber für das Kind ist das wahrscheinlich gar keine sexuelle Begierde.
Nee, genau, für das Kind ist das erstmal so wie kitzel mich am Bauch. Und da müssen Kinder dann eben erst den Unterschied lernen, dass es auch intime Körperteile gibt, wo man eben dann auch als Mutter nicht kitzelt. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema.
Kommen wir auch später nochmal zu.
Unbedingt. Genau, und Sexualität ist einfach ein ganz weiter Begriff. Es ist immer so verwirrend, weil in dem Wort Sexualität steckt halt schon das Wort Sex. Und deswegen denken ganz viele, ach, es geht ja da dann nur um das eine, was du gerade beschrieben hast. Aber Sexualität ist ja auch, also ist was Körperliches, weil wir alle haben einen Körper mit biologischen Geschlechtsmerkmalen und der Veranlagung, sich fortpflanzen zu können, zum Beispiel. Ja, aber auch dieser Beziehungsaspekt, dass man durch Sexualität seine Beziehungsform irgendwie auch leben kann und gestalten kann. Auch die eigene Identität. Bin ich denn eigentlich biologisch Mann, biologisch Frau oder bin ich transident? Also ganz, ganz, ganz viele Aspekte fallen mit in diesen Sexualitätsbegriff. Und wenn man eben so dieses Körperliche anguckt, dann sind wir Menschen einfach mit einem, also wir haben einfach einen Erregungs- und Orgasmusreflex angeboren und den sieht man aber tatsächlich auch schon auf Ultraschallbildern. Also bei einem Babyjungen gibt es einfach Ultraschallaufnahmen, wo der Penis erregiert ist. So.
Ja, spannend.
Und deswegen, ja, könnte man eigentlich sagen, dass kindliche Sexualität eigentlich schon ja, im Mutterleib beginnt.
Und wann beginnen dann so die ersten Erkundungen des Körpers, also das erste Mal, dass Eltern auch mit der Sexualität ihres Kindes in Berührung kommen? Es ist tatsächlich auch ein ganz häufig gefragtes Thema von HörerInnen bei mir im Podcast. Ne? So, mein Kind, ich habe mein Kind dabei entdeckt, wie es sich anfasst. Oder ich glaube, mein Kind befriedigt sich selbst, aber es ist erst 2, es ist dafür nicht viel zu jung. Also ab wann beginnt diese Sexualität auch so, ja, so Formen anzunehmen, die dann uns Eltern ja im ersten Moment, glaube ich, ein bisschen überfordert und überrascht?
Ja, klar, auf jeden Fall. Gerade weil es einfach auch so ein Tabuthema ist und selten in Geburtsvorbereitungskursen irgendwie über das Thema kindliche Selbststimulation gesprochen wird, ne? Aber es sollte eigentlich Thema sein, weil es so häufig vorkommt. Und ja, wie ich eben schon sagte, es kann tatsächlich einfach beim Wickeln auf dem Wickeltisch im Säuglingsalter sein, wenn dann nachher irgendwie die Koordination schon so vorhanden ist vom Baby, dass sich dann berührt, dass es sich dann auch im Genitalbereich berührt, wenn die Windel da weg ist. Und da dann eben auch schon feststellt, wow, es fühlt sich da irgendwie voll schön an, ist da sehr empfindsam. Und dann rate ich Eltern auch immer dazu, dass sie einfach ihren Babys und auch Kleinkindern im Windelalter immer die Gelegenheit geben, sich da auch ja, zu erforschen, also erforschen zu können, also windelfreie Zeiten einzuplanen. Das muss nicht jetzt jeden Tag eine Stunde sein, aber dann die Windel halt mal 5 bis 10 oder auch 20 Minuten einfach mal ablassen und ja, seinem Kind die Gelegenheit geben, seinen Körper zu spüren und zu erforschen.
Voll schön. Mhm.
Ja.
Und wie geht man dann so damit um, wenn man jetzt gerade am Wickeln ist und man merkt, ah, okay, meine Tochter oder mein Sohn hat gerade den Genitalbereich entdeckt, findet das gerade ganz schön. Gehe ich dann einfach diskret weg und falte Klamotten zusammen oder begleite ich das? Oder man möchte ja auch keine Grenze überschreiten. Also ich finde immer so bei mir selbst, also ich kenne das auch von meinen Kindern und ich möchte eigentlich eine moderne, aufgeklärte Mama sein. Und auf der anderen Seite aber auch voll deren Intimsphäre waren. Und ich finde, das ist manchmal ganz schön schwierig, da so den Spagat hinzukriegen.
Ja, auf jeden Fall. Gerade weil es auch so mit so viel Scham behaftet ist, ne, von uns Erwachsenen häufig, weil wir vielleicht auch nicht so offen mit dem Thema groß geworden sind und auch nicht drüber gesprochen wurde, dann ist da ganz häufig die Scham und die große Frage, okay, Gott, was mache ich denn jetzt, wenn mein Kind sich da berührt? Und klar, ich würde das mit Worten begleiten, weil so lernen Kinder dann von Anfang an auch die richtige Sprache. Ne? Und wenn sie sich an den Füßen anfassen, dann sagt man ja vielleicht auch, na, fäst du deine kleinen Stinkemauken an oder Käsefüßchen, wie auch immer. Und jetzt fäst du deinen Penis oder deine Vulva an und das fühlt sich bestimmt schön an. Und dann aber auch einfach machen lassen. Und ich würde jetzt auf dem Wickeltisch natürlich niemals mein Baby alleine liegen lassen, sondern dann vielleicht einfach eine Unterlage und dann auf dem Boden liegen lassen. Dann kann man einfach mal ja machen lassen, Wäsche zusammenlegen, wie auch immer.
Stimmt, da muss ich dazu sagen, unser Wickeltisch ist am Boden.
Ach so, okay.
Ja, wir wickeln tatsächlich. Ja, seitdem die einfach die ganze Zeit nur noch aktiv hin und her gerobbt ist, haben wir alles auf den Boden gepackt. Und deswegen war das so in meinem Kopf drin. Aber natürlich auf gar keinen Fall alleine lassen. Guter Hinweis.
Ja, muss man ja doch dann ab und zu nochmal sagen, ne?
Ja,
genau, aber man kann es mit Worten super begleiten und dann aber auch einfach machen lassen. Und man muss jetzt ja nicht die ganze Zeit hingucken. So, wenn das Kind in Sicherheit ist, dann einfach machen lassen. Mhm. Genau.
Jetzt bist du da schon drauf eingegangen. Das finde ich auch so einen ganz tollen Aspekt, der dir ja, glaube ich, auch am Herzen liegt. Die richtige Benennung der Körperteile. Magst du mal dazu was sagen? Also ich kenne das ja auch, dass man so oft diese Geschlechtsteile dann so verniedlicht. Ich habe sogar neulich gehört, dass eine Mama zu einer Vulva gesagt hat, dein Schneckle. Und das war dann so, ich dachte, ja, irgendwie, ne, wir haben da so 1000 Wörter, 1000 Begriffe. Und du plädierst ja auch dazu, die richtigen Wörter zu nutzen und sagst ja auch, dass es wichtig ist. Erklär doch mal, warum ist es wichtig und was sind die richtigen Wörter?
Ja, genau. Es gibt 1000 Namen für Penis und Vulva und es gibt aber nur irgendwie einen Namen für den Ellbogen und einen Namen fürs Knie und einen Namen für den Arm. Warum? Ja, warum ist das so? Es hat natürlich ganz viel mit der Scham zu tun, dass viele Menschen auch in den Generationen davor einfach ja sich nicht getraut haben, Wörter wie Penis oder Vulva in den Mund zu nehmen. Und das Wort Vulva, das ist ja auch für viele ganz neu. Dabei ist das nicht neu. Also es hat jetzt ja nicht jemand erfunden, sondern man hat einfach nochmal genauer hingeguckt und festgestellt, okay, die Vulva ist halt das, was wir außen sehen. Es ist einfach das anatomisch korrekte Wort. Ich bin selbst auch mit dem Wort Scheide groß geworden. Das ist so für viele das gängigste Wort. Und habe das auch tatsächlich erst im Rahmen meines Berufes dann irgendwie erst gelernt, dass das halt total falsch ist, wenn man von der Scheide spricht, weil die Scheide sieht man nicht. Die Scheide ist im Körper, genau, die ist im Körper eben der Muskelschlauch zur Gebärmutter und das Synonym ist dafür Vagina und ich favorisiere auch das Wort Vagina, weil Scheide kommt ja von Schwertscheide und impliziert, dass es irgendwie dafür da ist, dass was reingesteckt wird und deswegen also mögen viele diesen Begriff einfach nicht und deswegen spreche ich von Vulva und Vagina und genau das sollten eben Kinder auch von Anfang an wissen, dass sie da außen eine Vulva haben und dass da noch Löcher sind, eins zum Pipi machen und eins, das ist die Vagina und das dürfen Jungs auch genauso wissen. Und Jungs dürfen auch wissen, dass sie einen Penis haben und einen Hodensack, da sind Hoden drin. Also einfach die normalen Wörter von Anfang an und keine abstrakten Kosenamen wie Schnecke oder Schlauch. Das kann einfach ganz fatal sein. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Aspekt, weil Aufklärung und korrekte Sprache ist halt einfach Prävention. Prävention von sexualisierter Gewalt und Kinder, die eine Sprache für ihren Körper haben und die auch wissen, wer wo anfassen darf und wo nicht, die können sich einfach besser schützen vor sexuellem Missbrauch, vor sexualisierter Gewalt und können sich aber auch im Falle einfach nur ganz banal, es tut was weh oder es juckt etwas, viel schneller Hilfe holen, wenn sie dafür eine Sprache haben, ne? Wenn es einfach nur alles da unten ist. Ja, bis man da herausgefunden hat, bei einem zwei- oder dreijährigen Kind, was eben noch nicht so gut sprechen kann, wo jetzt der Schuh drückt, dann ja, dauert das lange. Aber wenn das Kind einfach direkt differenzieren kann, es piekst in der Vagina oder es juckt an der Vulva oder es tut an der Vulva weh, dann kann man da doch seinem Kind viel, viel schneller helfen. Und darum geht es ja auch.
Das sind super Aspekte. Und auch Aspekte, die einem so nicht primär in den Kopf kommen, finde ich. Also das muss man schon erstmal gehört haben, vielleicht auch in unserer Generation jetzt, weil das eben bei uns alles noch so schambehaftet war. Auch wenn meine Eltern immer behaupten, sie sind ultra locker und aufgeklärt mit allem umgegangen und wir sind doch nackt vor euch herumgelaufen. So, ja, aber...
Genau. Die Sprache fehlte halt vielleicht. Ne? So, ja. Ja.
War halt doch alles nicht so locker.
Ja, und okay, es kann einfach so zu Missverständnissen führen, wenn dann so ein zweieinhalbjähriges Kind ankommt und was von einem Schmetterling erzählt, zum Beispiel im Kindergarten dann bei der Erzieherin und dieses Mädchen meint aber eigentlich ihre Vulva und die Erzieherin oder der Erzieher denkt dann, es hat einen Schmetterling draußen gefunden. Also es kann einfach zu Missverständnissen führen und wenn man sich jetzt nicht absolut wohlfühlt mit dem Wort Vulva, dann kann man auch zusätzlich sich in der Familie irgendwelche Wohlfühlbegriffe benutzen. Das soll dann bitte nicht Schmetterling oder Schmuckkästchen sein, sondern Mumu oder so Schniedel, Pimmel. Ne? Das ist schon auch alles okay, solange das Kind weiß, wie es auch richtig heißt.
Mhm. Und die Wörter auch verstanden werden von außen. Genau. Das finde ich auch ganz wichtig, ja. Also es ist ein echt cooler Aspekt nochmal mit dem mir tut mein Schmetterling weh oder am Schmetterling brennt. So, was meinst du? Ja. Schmetterling. Also ich glaube, ich weiß, dass ich, das habe ich glaube auch schon mal gehört, aber es ist auch echt so ganz, ganz fern für mich damit. Okay, also die richtigen Wörter benutzen und wenn das Kind jetzt also wirklich so ein im Wickelalter, sag ich mal, da einfach noch so ein bisschen an sich rumfasst, wissen wir jetzt auch, wie wir am besten mit umgehen. Was ist denn, wenn wir jetzt merken, okay, das geht jetzt einen Schritt weiter und mein Kind befriedigt sich selbst oder macht sich einfach schöne Gefühle, indem es so die Vulva oder den Penis stimuliert? Das ist ja oft was, das habe ich auch persönlich in meinem eigenen Umfeld, wenn ich das gehört habe, dann war das nie von der Mama irgendwie locker flockig so dahergesagt, sondern es war eher so, oh Gott, mein Kind hat neulich und bei uns im Elternbett angefangen, irgendwie die Scheide, die Vulva, guck, ich sag's auch nicht ständig, ne? Die Vulva irgendwie am Kissen zu reiben. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ne? Mach das jetzt bitte nicht bei uns im Elternbett. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und was ist das? Und wie kann man das mit 3 Jahren schon haben? Also, es ist schon für viele einfach erstmal überraschend, dass Kinder sich selbst befriedigen. Machen das denn alle Kinder oder 2 von 3 oder ja, erzähl mal ein bisschen.
Also ich kann dir da jetzt keine genauen Zahlen nennen. Das macht nicht jedes Kind. Das machen einige Kinder. Und ja, es ist total befremdlich für Eltern häufig, gerade wenn sie in dem Kontext irgendwie auch noch gar nichts davon gehört haben, dass das eben möglich ist. Aber ich habe es ja schon eingangs gesagt, der Orgasmus, Erregungsreflex, das ist eben alles schon da. Klitoris, Eichel, unsere Lustorgane sind von Geburt an fertig ausgeprägt und das wird halt nicht alles erst angeschaltet, wenn es in Richtung Pubertät geht, ne? Und deswegen, wenn Kinder sich dann eben so erkunden und erforschen, stellen einige fest, wow, es fühlt sich da besonders schön an. Und dann, wenn ich da jetzt mehr Druck ausübe und hier mehr rubbel und reibe, dann passiert das und das in meinem Körper. Und viele nutzen das tatsächlich als Strategie, um sich zu entspannen, runterzukommen, irgendwie Stress und Druck abzubauen. Und das ist per se total okay. Da spricht überhaupt nichts dagegen, dass Kinder das tun. Nur es bedarf eben so ein paar Punkte zu beachten im Umgang damit, ne? Weil es einfach ein sehr intimes Thema ist, eine intime Sache ist. Und das wissen Kinder wiederum nicht, weil die sind ja total schamlos und total unbedarft und haben ja eben auch davon noch überhaupt keine Ahnung. Und da gilt es eben für uns Eltern, da die Kinder so ein bisschen an die Hand zu nehmen und ihnen eben zu erklären, dass Sexualität was Gutes ist, was Schönes ist, aber etwas Privates ist, was man im geschützten Raum macht. Und um da einfach so die Privats- und Intimsphäre des Kindes zu wahren, geht das dann zum Beispiel nicht im Einkaufswagen, im Supermarkt oder im Hochstuhl, im Restaurant. Sondern da muss ich dann mein Kind eben immer wieder auch darauf hinweisen. Das passiert natürlich auch nicht nach einmal im Sagen. Aber bei welchen Sachen ist das schon bei Kindern? Wir müssen alles 1 Million Mal sagen. Und auch in dem Kontext, genau, müssen wir da immer wieder unsere Kinder darauf hinweisen. Und dann würde ich da aber schon so ein bisschen auf den Ton und auch auf die Wortwahl drauf achten, ne? Weil es soll ja nichts Verbotenes sein. Und nichts negativ Behaftetes, sondern es ist ja was Schönes. Und dann könnte man sowas sagen wie, hey, das fühlt sich für dich voll kribbelig schön an. Du machst dir gerade schöne Gefühle. Ich finde, das ist eh so ein schönes, kindgerechtes Wort, sich schöne Gefühle machen.
Total.
Weil Masturbation oder Stimulation, das ist jetzt ja irgendwie kein Wort für Kinder. Und ich sehe, du machst dir gerade schöne Gefühle. Und das ist total okay. Aber guck mal, jetzt sind wir hier gerade beim Einkaufen. Da sind ganz viele Leute. Und ich möchte nicht, dass die das sehen und das kannst du dann gleich zu Hause machen. Oder wir sind jetzt hier gerade am Kaffeetisch und jetzt gerade nicht. Oder geh doch auf dein Zimmer. So, und wenn das jetzt halt im Elternbett stattfindet, ja, ist natürlich so die Frage, wenn das Kind irgendwie da schläft, einschläft oder da auch schläft, ob man dann sonst das eigene Kissen vielleicht auch nimmt, nicht das Kopfkissen von Mama oder Papa, wenn einer das stört. aber dass man sonst dann einfach vereinbart, so, ich gehe dann jetzt nochmal raus, dass du kurz alleine bist und wenn du fertig bist, kannst du mich ja rufen. Und ja, das wird auch einige Zeit dauern, bis das dann vielleicht auch akzeptiert wird. Und aber da einfach dranbleiben.
Und bis dahin locker damit umgehen, wenn es dann doch in dem Moment sein muss und das Kind mittendrin gerade ist und sagt, ich kann jetzt nicht aufhören, ich mag jetzt nicht aufhören, ne? So ein kleines 2-3-jähriges Kind.
Ja, genau, dann versuchen locker damit umzugehen und sich zu sagen, das ist jetzt gerade einfach ja eine gute Strategie. Und es gibt halt auch Kinder, die machen das wirklich exzessiv, die lassen alles stehen und liegen, die spielen nicht mehr oder unterbrechen ihr Spiel, unterbrechen das Essen und masturbieren dann wirklich so exzessiv. Und da sollte man dann schon auch mal hinschauen, so was kann denn dann für die Ursache sein? Ne? Warum ist da so viel Druck und Spannung? Warum wird sich da so viel entladen? Das können ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen sein. Es kann sein, dass es gerade irgendwelche familiären Veränderungen gab, eine Trennung, ein Tod, Geburt von einem Geschwisterchen, solche Veränderungen oder Umzug. Es kann aber auch sein, dass der Kita-Alltag irgendwie zu stressig ist, da die Reize verarbeitet werden müssen. Oder wenn es zum Beispiel nach dem Wochenende nach Oma und Opa ist, dass Oma und Opa irgendwie vielleicht viel Druck und Stress so im Kind auslösen. Also es kann so vielfältige Ursachen haben und da kann man dann einfach auch mal so eine Art Tagebuch führen, ne? Wenn das jetzt so exzessiv ist, dass man dann guckt, okay, wann macht mein Kind das? Dass man dann vielleicht so ein bisschen darauf kommt. Und es gibt eben aber auch Kinder, die sich gerne spüren oder sich spüren müssen. Und dann gebe ich auch immer so den Hinweis, dass man da auch mal mit Ergotherapie das probieren könnte. Dass es da vielleicht dann andere Strategien gibt, wie das Kind sich auch spüren kann.
Du meinst jetzt, wenn es exzessiv ist?
Weil genau, wenn es exzessiv ist.
So, nur wenn das Kind das einfach regelmäßig macht. Also ich hatte ja früher, bevor ich den Mama-Podcast hatte, hatte ich einen Sex-Podcast. Und daher weiß ich auch, dass viele Männer sich mehrmals täglich selbst befriedigen. So. Weil bei Frauen weiß ich es tatsächlich gar nicht so explizit. Die haben mir das nie so geschrieben.
Ist halt auch ein Tabuthema.
Ja, genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass Männer das zum Beispiel einfach mehrmals täglich machen. Und das ist, die sind erwachsen, die sind reif, ne, die wissen Bescheid und so. Und es ist okay. Also die Frage ist auch gerade für mich so, was ist denn exzessiv, wenn jetzt mein Kind das jeden Tag macht, irgendwie am Nachmittag, nach Schule, nach Kindergarten, irgendwann sich in sein Zimmer verzieht und da einfach sich schöne Gefühle macht. Spricht ja eigentlich gar nichts dagegen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Genau, mit exzessiv meine ich wirklich, dass der Tagesablauf beeinträchtigt ist, dass wirklich alles stehen und liegen gelassen wird, dass man nicht mehr loskommt, weil das Kind da stundenlang im Zimmer ist und sich stimuliert. Das meine ich damit. Aber so ganz normal wäre einfach, ja, wenn es nach der Kita das braucht oder vorm Einschlafen, weil ganz viele Kinder nutzen das eben als Strategie, um runterzukommen vorm Einschlafen, dann Mittagsschlaf und halt abends so. Und dann ist das völlig in Ordnung.
Glaube ich, viele Erwachsene machen das auch, um sich zu entspannen.
Eben, und das muss man sich wirklich einfach so sagen, ne? Das ist, es ist einfach super entspannt, gefühlt da in euch selbst rein, wie sich das anfühlt, wenn ihr einen Orgasmus habt, dass es einfach höchst befriedigend und entspannend ist. Und bei Kindern ist es aber tatsächlich so, bei denen ist ja die Stimulation aber noch gar nicht so zielgerichtet, weil sie es einfach auch noch gar nicht wissen. Ne? Da fühlt sich, das kann ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Wir hatten es jetzt schon im Kissen, dass dann irgendwie auf dem Kissen sich gerieben wird. Manche nutzen ihre Hände, Arme legen sich auf den Boden. Einige spannen auch wirklich nur ihre Oberschenkel an. Einige Mädchen zum Beispiel. Kuscheltier, also es gibt so vielfältige Formen, wie Kinder sich stimulieren. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Ich habe eine Frage
dazu. Ja, nee, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte.
Ja?
Es ist halt nicht so zielgerichtet und tatsächlich dauert es super lange. Und das könnt ihr euch halt so vorstellen, ne? Wenn ihr euch nicht zielgerichtet stimuliert, so wie es für euch eigentlich schnell laufen würde, das ist halt so die ganze Zeit so ein Zustand von Lust, die sich und Erregung, die sich schon vielleicht auch steigert, aber es ist so, bis dann da ein Höhepunkt kommt. Und das dauert ewig, bis sie in den Höhepunkt kommen. Manche kommen auch nicht zum Höhepunkt. Ewig?
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, die sind dann die ganze Zeit in so einer, in einer ganz hohen Erregung, aber es kommt eben nicht zu diesem entladenden Moment. Weil eben die
kommt
Zielgerichte
denn überhaupt?
Auch nicht also immer.
Können Kinder einen Orgasmus haben,
ja,
auch Jungs?
Klar.
Und kommt da was raus? Oder nee. Wie muss ich das vorstellen?
Also klar können Kinder einen Orgasmus haben, weil sie haben ja den Orgasmusreflex. Aber den Samenerguss, den gibt es ja erst so mit zwischen 11 und 15 Jahren. Also da kommt noch nichts raus. Aber klar ist, wenn die Kinder einen Orgasmus haben, sind sie einfach entspannt. So. Und wenn sie das aber nicht haben, dann jackeln sie da stundenlang rum und sind rot und nicht, auch nicht ansprechbar und weil sie die ganze Zeit in dieser Ekstase sind und schwitzen
sind
auch.
Verschwitzt.
Genau, sind verschwitzt. Und das ist ja dann für Eltern eben auch so ein Zustand, der total befremdlich ist, sein Kind so zu sehen. Aber da muss man sich eben immer wieder sagen, okay, es ist halt gerade dabei und es dauert halt noch, bis da jetzt dann der Höhepunkt erreicht wurde. Es geht halt nicht so schnell wie bei uns Erwachsenen. Und es ist einfach normal, genau.
Ich finde es auch so wichtig, da einen normalen Umgang damit zu finden. Also ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit. Ich habe das als kleines Kind auch gerne gemacht. Und ich hatte auch ein Kuscheltier. Auf das habe ich mich einfach, ich erinnere mich dran, ich war, glaube ich, drei oder vier. Und ich habe mir einfach gerne so ein Kuscheltier genommen, mich da drauf gesetzt und dann so ein bisschen auf dem Kuscheltier, ne? Was auch immer, einfach mich gerieben.
Ja.
Und das war, da wurde mir eigentlich gleich so gesagt, Isa, das macht man nicht, ne? Also, und da hatte ich dann so ein Schamgefühl, mir gedacht, oh Gott, was ist falsch mit mir? Warum mache ich das? Warum finde ich das schön? Warum macht das sonst niemand um mich herum? Mhm. Und daher ist es für mich auch so ein Herzensthema, einfach, dass man den Kindern von Anfang an das Gefühl gibt, du bist nicht falsch, wenn du das machst. Und das macht jeder auf seine eigene Art oder ganz, 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 ganz viele.
Ja, oder früher und später, ne? Also es gibt ja auch, einige machen das wirklich schon mit ein paar Monaten, mit anderthalb Jahren, andere machen das mit 4, 5. Also da gibt es halt auch nicht so das pauschale Alter. Und wie gesagt, das machen auch nicht alle Kinder. Aber früher oder später entdecken alle Menschen ihren Körper und stellen fest, wow, es fühlt sich da super schön an. Genau, und was du auch sagst, ich glaube, es ist super wichtig, da wirklich, selbst wenn man als Eltern denkt, oh Gott, was macht mein Kind da, dass man da sich kurz sammelt, irgendwie, sich sagt, okay, es ist ganz normal und dann wirklich einen positiven Umgang damit findet, damit man seinem Kind eben nicht vermittelt, das ist verboten und das ist blöd. Und da bekomme ich auch immer wieder auf Insta Nachrichten, wenn ich das Thema da habe, weil es ist ein absolutes Tabuthema, da machen wir uns nichts vor. Bekomme ich immer wieder Nachrichten dann, ach Mensch, jetzt weiß ich, was ich in meiner Kindheit gemacht habe und da wurde aber halt gar nicht drüber gesprochen oder es wurde mir verboten und ich habe mich immer falsch gefühlt. Also ja, ähnlich wie was du gerade geschildert hast und das wollen wir doch für unsere Kinder nicht.
Ja, oder so dieses, schon wieder? Machst du das jetzt gerade schon wieder oder immer noch? Oder ne, dann auch noch, das ist, Kinder sind da so sensibel.
Ja.
Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und das Nächste, ich stelle mir das gerade wie so eine Leiter vor, ne? Zuerst so dieses am Wickeltisch mal einfach so ein bisschen den Penis berühren, an der Vulva rumspielen. Das Zweite so die Selbstbefriedigung für sich auch so entdecken mit einem Höhepunkt. Und was wir, glaube ich, alle auch noch kennen, sind die Doktorspielchen, oder? Wenn man dann so vielleicht erste Klasse, glaube ich, mich zurückerinnern oder vielleicht auch schon letztes Kindergartenjahr. Ganz spannend, wenn dann das andere Geschlecht zu Besuch ist. Also wenn ich einen Kindergartenfreund zu Besuch hatte, dann waren wir manchmal bei mir im Hochbett, haben wir uns versteckt. In meinem Hochbett hatte ich so einen kleinen Vorhang und dann habe ich meinen kleinen Ärztekoffer geholt. Kennt ihr bestimmt alle diesen roten Plastikkoffer mit dem Stethoskop und den Spritzen und allem. Und dann haben wir Arzt gespielt. Und natürlich war das ein Intimarzt. Der hat natürlich nur unten rumgeguckt. So, und wenn die Eltern reinkamen, dann war das peinlich.
Ja.
So. Wie ist denn das? Ist es dann an der Zeit, die Kinder sexuell aufzuklären? Mareike.
Also, Doktorspiele. Nenne ich immer lieber, oder fachlich korrekt heißt es eigentlich eher so Körpererkundungsspiele, weil Doktorspiele können auch stattfinden, ohne dass es jetzt ein Intimarzt ist. Und um da so ein bisschen die Verwirrungen, Verwirrungen sein zu lassen, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, das einfach zu unterscheiden, ne? Ob jetzt ein Kind einfach Arzt spielt und jemanden verarztet und einen Verband legt oder wirklich Körpererkundungsspiele spielt. Und klar, gibt es da auch die Kombination aus beiden, aber Körpererkundungsspiele sind auch so eine Ausdrucksform von kindlicher Sexualität, die total normal ist und die findet meistens so im Alter zwischen 4 und 6 Jahren statt, also so im Kindergartenalter, manchmal auch noch Grundschulalter, aber da kommen nachher auch dann schon die Schamgrenzen, die entwickeln sich ja im Laufe der Jahre immer mehr und dann ist es häufig auch peinlich und das andere Geschlecht ist dann sowieso peinlich. Genau, aber die Körpererkundungsspiele, da ist dann einfach so, ne, Kinder sind neugierig und die haben vielleicht schon ihren eigenen Körper ein bisschen erkundet und erforscht und wollen dann einfach wissen, wie ist es denn beim anderen? Wie ist es bei meiner Freundin? Wie ist es bei meinem Freund? Und Kinder sind halt auch ganzheitlich. Also die entdecken die Welt halt mit allen Sinnen. Denen reicht das halt nicht, wenn du denen das erklärst. Die wollen das selbst begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, und mal fühlen und vielleicht aber auch mal riechen und auch mal schmecken. Und dann kann das eben sein, dass bei Körpererkundungsspielen auch mal am Bauch geleckt wird oder mal am Po gerochen wird. Das machen Kinder übrigens sowieso auch ganz häufig als Nachahmung, weil wir ständig den kleinen Babys am Windelpopo riechen. Just saying.
Ach, spannend.
Und dann ist es aber ganz häufig, oh mein Gott, ein Riesendrama, wenn Kinder sich dann gegenseitig mal am Po riechen. Oder Hunde tun das halt jeden Tag. Also Kinder ahmen ja auch einfach so viel nach, was sie so ja, in ihrer Umwelt wahrnehmen. Und deswegen ist da überhaupt gar nichts Schlimmes dran, wenn da wirklich mal mit allen Sinnen erkundet und erforscht wird, solange halt keine Grenzen verletzt werden. Ne? Und das ist halt so das Heikle in Anführungsstrichen bei diesem Thema Körpererkundungsspiel. Und da haben häufig Erwachsene ja auch ganz doll Angst und ganz viele Befürchtungen, dass dann eben die Grenzen verletzt werden und die Kinder dann traumatisiert sind. Aber ich sag mal so, es ist eigentlich das beste Übungsfeld für Kinder, ihre eigenen Grenzen überhaupt erstmal zu spüren, dann aber auch zu kommunizieren, die Grenzen des Gegenübers zu respektieren. Und das ist total im sozialen Kontext ein super Lernfeld, Körpererkundungsspiele. Und deswegen sollte dafür immer ein sicherer, guter Rahmen geschaffen werden, in Kitas zum Beispiel, und es nicht verboten werden. Und leider wird es aber so, so häufig verboten, eben aus Angst, dass da irgendwas passiert. So, aber es fehlt da halt ganz häufig an diesem Grundverständnis, dass es das Normalste ist. Und es braucht einfach Regeln dafür. Und die kann man in der Kita mit den Kindern besprechen, die kann man aber auch als Elternteil mit seinen Kindern besprechen.
Ja, super, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Wie kann man denn seinem Kind beibringen, da auch für seine eigenen Grenzen einzustehen? Also sollte man das präventiv machen und einfach ab einem gewissen Alter auch das dem Kind erklären? Das ist ja auch nochmal so ein bisschen, also generell ist es ja auch immer ab einem gewissen Alter, finde ich, vor allem wenn man Mädchen hat, dass man ja auch mit so einem bisschen sexueller Prävention und Aufklärungsbüchern um die Ecke kommen muss und das Gefühl hat, es ist an der Zeit.
Nicht nur aber bei Mädchen, auch bei Jungs.
Genau, dass man dann sagt, hey, guck mal, wenn jemand deinen Körper anfassen will und du spürst, das magst du gerade nicht, dann darfst du jederzeit ganz klar Stopp sagen. Oder was sind da so Regeln und Grenzen und wie sollten wir das unseren Kindern sagen? Sollen wir in dem Moment hingehen und sagen, hey, solange für beide alles gut ist, ne, okay, habt Spaß? Oder soll man das danach machen, wenn sollen wir die dabei stören? Oder sollen wir das auf jeden Fall schon so weit im Voraus machen, dass, wenn es soweit ist, dass nichts mehr passieren kann?
Ja, das wäre der beste Fall. Genau,
ideal,
also,
ne?
Ja, also die Aufklärung und auch dieses Thema über Grenzen aufklären, das sollte halt von Anfang an stattfinden. Ne? Und da sind wir wieder beim Wickeltisch, wenn wir da mit unserem Kind sprechen, oh, jetzt berührst du dich am Penis oder ich mache jetzt deinen Penis sauber, deine Vulva sauber, wir sprechen ja im besten Fall irgendwie mit unserem Kind und das Kind dann größer wird und dann zum Beispiel auch in die Kita kommt oder zur Tagesmutter kommt, Tagesvater, wie auch immer, dass wir dann zum Beispiel auch das Thema Grenzen schon mal mit aufgreifen, ne, beim Saubermachen. So ganz beiläufig einfach, ne, ich mache jetzt hier sauber und das darf nur ich machen und Papa oder Person XY jetzt im Kindergarten. Also dass wir da die Person benennen und auch erklären, ne, sauber machen, kurz abwischen, aber da darf dich niemand streicheln, da darf dich niemand länger berühren. Und so können wir ganz beiläufig schon mal dieses ultra wichtige Präventionsthema irgendwie einstreuen von Anfang an und dann auch immer mal wieder besprechen. Also das Thema Grenzen ist ja ein Riesenthema und das sollte einfach ganz beiläufig von Anfang an mit mitlaufen oder auch selbst Vorbild sein und Grenzen kommunizieren. Also wir müssen nicht, weil wir eine Mama sind, alles über uns ergehen lassen und uns überall kraulen lassen, an den Haaren ziehen lassen oder ständig an den Busen anfassen lassen. Wir haben ja auch noch körperliche Grenzen und die dürfen wir auch unseren Kindern kommunizieren und das ist halt super wichtig, weil wir sind ja Vorbild und Kinder lernen anhand von Vorbildern. Und wenn ich dann sage, nee, ich mag das jetzt nicht, das ist mein Körper, ich entscheide über meinen Körper, dann signalisieren wir da einfach eine mega wichtige Botschaft und Kinder übernehmen das dann und dann dürfen wir sie natürlich darin bestärken und sagen, hey, du hast ja auch deinen Körper und du darfst über deinen Körper bestimmen. Und genauso ist es total wichtig, dass wir uns Consent einholen beim Thema Kuscheln, Kitzeln, ganz wichtig. Kitzeln löst einfach so diesen Lachreflex aus. Man denkt immer, oh, das Kind findet es total geil, aber vielleicht findet es gerade richtig blöd. Und deswegen fragt bitte vorher, darf ich dich kitzeln, wo darf ich dich kitzeln und auch dann immer Pausen machen und genauso küssen. Kinder dürfen selbst entscheiden, ob sie einen Gute-Nacht-Kuss, einen Abschiedskuss geben oder nicht. Und klar tut das dann vielleicht mal weh, wenn es irgendwie eine lange Phase ist, wo es ein Nein gibt, aber dann ist das so. Kinder haben ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und wenn wir ihnen das von Anfang an so mitgeben, dieses Gefühl von du bist was wert und du hast einen Körper, über den du selbst entscheiden darfst, dann fällt es diesen Kindern auch häufig leichter, eben für ihre Grenzen einzustehen mit anderen Kindern bei Körpererkundungsspielen. Und dann können wir aber natürlich auch nochmal explizit diese Regeln besprechen. Und die sind aber so allgemein auch, die gelten eigentlich für jedes Spiel, ne? Dass alles freiwillig ist. Nur wenn du Bock hast, spielst du dieses Spiel mit. Ganz logisch. Nein heißt Nein und Stopp heißt Stopp und dann hören wir sofort auf. Es wird niemandem wehgetan, irgendwie auch total logisch. Was vielleicht so ein bisschen konkreter ist, ist die Regel, dass halt nichts in irgendwelche Körperöffnungen gesteckt wird. Aber auch das ist so ein Thema, was wir auch einfach, können wir immer mal wieder mit unseren Kindern besprechen, weil wir stecken uns ja beim Mittagessen auch keine Erbsen in die Nase. Und dann kann man einfach mal durchgehen, was sind denn überhaupt Körperöffnungen? Und es reicht halt dann auch eigentlich, das so allgemein zu beschreiben, ne? Nichts in irgendwelche Körperöffnungen stecken. Weil wenn wir jetzt ganz explizit sagen, und es wird nichts in die Vagina gesteckt, auch nichts in den Po, dann wird das vielleicht erst recht ausprobiert. So. Genau, und was dann eben auch super wichtig ist, und da gilt es aber vor allem uns Erwachsenen, die Verantwortung haben, drauf zu schauen, ist, dass der Altersabstand nicht zu groß sein sollte, wenn Kinder Körpererkundungsspiele spielen. Und es ist da total schwierig zu sagen, ja, irgendwie plus minus 2 Jahre, weil das können manchmal auch kann manchmal ganz schön viel sein. Deswegen ist es eher leichter zu sagen, okay, schaut einfach, dass die Kinder irgendwie gleich auf sind, sowohl körperlich als auch geistig, so dass da niemand überlegen ist, weil die Gefahr ist ja einfach, dass ein Machtgefälle da ist und dann ein deutlich älteres Kind seine Macht ausnutzt und dem kleineren Kind sagt, was es zu tun und was es zu lassen hat und sich das kleine Kind dann eben nicht traut, Nein zu sagen. Und das sollte natürlich vermieden werden, genauso wie Konstellationen, irgendwie 3 Jungs und 1 Mädchen. Genau, das ist total individuell und schaut da einfach, dass das irgendwie passt, dass alle Kinder gerade Bock haben und freiwillig dabei sind, ne? Und genauso bei Geschwistern. Geschwister haben ja auch häufig Gelegenheiten für Körpererkundungsspiele, sei es in der Badewanne oder ja einfach nachmittags, wenn die Zeit da ist. Und da ist natürlich der Altersabstand häufig nicht so ähnlich. Muss man dann erst recht schauen. Ne? Ist das jetzt irgendwie nur so ein kurzes Anfassen in der Badewanne und beide finden es irgendwie lustig, dann kann man das auch laufen lassen. Aber ansonsten, wenn das jetzt irgendwie ein Kind ist, was 6 ist und das andere ist 9, dann würde ich das unterbinden und sagen, könnt ihr mit euren gleichaltrigen Freunden machen. So.
Jetzt haben wir noch ein großes Themengebiet gar nicht angeschnitten. Das wollte ich aber unbedingt noch anschneiden. Das ist sexuelle Aufklärung. Also wann beginnt man seinem Kind auch einfach so ein bisschen zu erzählen? Ja, ich meine, klar, wenn das Kind jetzt ins Schlafzimmer reinkommt und Mama liegt gerade auf Papa drauf und beide sind nackt oder so, ne, dann ist vielleicht der Moment schon vorbei, um das frühzeitig zu machen. Wann ist so ein richtiges Alter, um sexuelle Aufklärung zu starten?
Also nochmal kurz zu dieser Inflagranti-Situation, das ist halt der Zeitpunkt, wo es auf jeden Fall aufgegriffen werden sollte, egal wie alt das Kind ist, weil für Kinder ist das sehr verstörend. Die haben ja nun davon noch überhaupt keine Ahnung und wenn die dann eben so Erwachsenensexualität mitbekommen, dann können die das überhaupt nicht einordnen und haben häufig auch ganz doll Angst, dass es jetzt Mama oder Papa in dem Moment nicht gut ging. Deswegen, das ist dann eine gute Situation, um das Thema aufzugreifen. Aber ansonsten ist ja sexuelle Aufklärung so viel als nur dieses Thema, wo kommen jetzt die Babys her? Und ganz viel davon haben wir jetzt schon besprochen, ne? Das Thema Körperwissen von Anfang an auf dem Wickeltisch, das Thema Körpergrenzen von Anfang an zum Beispiel auf dem Wickeltisch. Und natürlich aber auch, ja, diese heiklen Fragen in Anführungsstrichen, wie wo kommen denn die Babys her? Und da werden eure Kinder euch zeigen, wann sie da Interesse haben, weil bei den einen Kindern ist das mit 3 Jahren der Fall und bei den anderen mit 7 oder bei den anderen mit 12 immer noch nicht so. Und erstmal würde ich einfach gucken, habe ich Bücher da, weil ich habe ja auch zu Hause Bücher zum Thema Bauernhof, Feuerwehr, Dinosaurier, Ponys und whatever, habe ich auch ein, zwei Bücher zum Thema Körper und ja, wo kommen die Babys her zum Beispiel. Ne? Es ist halt ein Thema wie jedes andere auch, vor allem für Kinder. Und wenn da dann schon mal der Zugang einfach da ist und Kinder sich da schon mal frei ja, entfalten dürfen und einfach durchblättern dürfen, ist das schon mal richtig super, eine gute Basis. Und dann werden wahrscheinlich Fragen kommen, früher oder später. Und die dürfen immer kindgerecht beantwortet werden, weil ich nutze immer diesen super schönen Leitsatz, wenn ein Kind reif genug ist, eine Frage zu formulieren, dann ist es auch alt genug für eine kindgerechte Antwort. Und mit einem, dafür bist du aber noch zu klein oder das erzähle ich dir später, ist es halt nicht getan. Dann hat dieses Kind immer noch diese Frage im Kopf, bekommt vermittelt, oh, das ist ein Thema, da spreche ich hier nicht drüber, da darf ich nicht drüber sprechen. Und dann sucht es sich irgendwann andere Quellen. Und spätestens, wenn das Smartphone da ist, ist es dann halt das Internet. Und das ist wenig kindgerecht, können wir uns vielleicht alle denken.
Bei mir direkt die Alarmglocke los.
Genau, also Google-Suchleiste kommt halt jetzt wenig kindgerechtes Wissen raus.
Ja.
Und ihr habt einfach als Eltern die Möglichkeit, eure eigenen Wörter zu nutzen und das zu steuern. Und Kinder steuern das aber wiederum auch. Also entweder reicht dann ein Satz, man muss ja auch nicht gleich die ganze Biologie auspacken,
sondern jetzt. Das ist auch noch, ja genau, das ist auch nochmal ein Tipp, den ich nochmal dazu sagen wollte. Meine Mama hat mir das mal erklärt, wie das bei mir war. Ich hatte immer extrem viele Fragen und ich wollte immer extrem viel wissen. Und meine Mama ist dann auch mal zu einer Ärztin, einer guten Freundin, meinte so, boah, die Isa will alles wissen. Und ich weiß gar nicht, ne, ist sie überhaupt schon alt genug dafür? Und die hat dann gemeint, antworte so knapp wie möglich und so kurz wie möglich. Und wenn das okay ist für sie, dann wird sie nicht weiterfragen.
Ja, genau.
Aber solange sie weiterfragt, kannst du auch weiter antworten. Und das fand ich auch nochmal schön, weil ich bin auch jemand, ich hole dann gerne aus. Ne? Mein Sohn fragt eine kurze, prägnante Frage und ich erzähle dann erstmal alles Mögliche und denke so, okay, scheiße, das war irgendwie viel zu viel. Und immer dieser Gedanke so knapp wie möglich und das Kind wird nachfragen, wenn es noch mehr Bedarf an Informationen hat.
Ja, auf jeden Fall. Also die Angst, dass man sein Kind irgendwie überfordert mit irgendwelchen Antworten, das kann man schon mal ganz beiseite schieben. Das ist nicht der Fall. Ne? Und die Kinder, die signalisieren euch das. Entweder gehen sie dann, spielen weiter oder sie stellen halt weiter Fragen und dann darf man auch weiter antworten und sich auch ein Buch zur Hilfe nehmen, wenn einem vielleicht auch selbst die Sprache nicht so leicht fällt. Dafür gibt es ja so viele tolle Kinderbücher. Falls ihr euch das fragt, welches Buch ich da empfehlen kann. Es gibt so viele. Ich kann nicht das eine Buch empfehlen, aber ihr könnt gerne auf meiner Website schauen. www.sexklärt.de, weil da habe ich mir vor 2 Jahren mal die Zeit genommen und mal echt eine Bücherliste erstellt und nach Alter und Themen sortiert, weil die Frage halt immer wieder kam, welches Buch kannst du denn empfehlen? Und
es ist auch bei mir noch drin, ne? Welche 3 Bücher, da hast du so die 3 Bücher. Also auf deiner Website, ich verlinke die Website in den Shownotes, und da gibt es tatsächlich eine geordnete Bibliothek von Alter und Thematik. Mega
sozusagen,
cool.
Sozusagen, genau, ja. Und da kann man dann sich einfach ja ein paar Bücher dann mal rauspicken, weil es gibt nicht das eine Buch, was dann irgendwie alle Themen abdeckt, ne?
Ich liebe das auch, mit Büchern einfach so wichtige Themen des Lebens mit Kindern zu, einfach da Awareness, wie sagt man, Bewusstsein dafür zu schaffen.
Ja, man also kann es ja auch viel anschaulicher erklären, ne? Wenn dann da noch Bilder sind, das ist einfach viel kindgerechter. Deswegen nutzt dann wirklich Kinderbücher auch als Unterstützung. Aber jede Frage verdient eine ehrliche, kindgerechte Antwort. Bitte nichts von Störchen erzählen, das Märchen, das soll doch keiner glauben. Aber ich habe es tatsächlich erlebt. Ich habe ja lange in Schulklassen gearbeitet und da hatte ich wirklich immer mal wieder Schülerinnen oder Schüler sitzen, die an den Storch geglaubt haben. Und dann kam ich und habe gesagt, nee, sorry.
Den Storch entzaubert.
Was ist das für eine Lüge so, ne? Also ist ja auch einfach, was macht das mit der Eltern-Kind-Beziehung, wenn man da sein Kind so eine Lüge auftischt? Also habt da einfach Vertrauen und mutet euren Kindern das zu. Für sie ist das ein Thema wie jedes andere auch. Nur wir Erwachsenen machen da immer dieses Sexuelle draus und haben gleich Alarmglocken und denken, oh Gott, wir wecken jetzt schlafende Hunde. Und wenn ich jetzt hier meinem 7-jährigen oder 5-jährigen Kind erkläre, was Sex ist und wie die Babys entstehen, dann will das das auch machen. Nein, das ist nicht so. Das ist einfach nur eine sachliche Information für die Kinder. Aber die ziehen dann nicht los und denken sich, oh, jetzt mache ich aber auch mal Sex.
das finde ich auch so eine Kernbotschaft aus diesem Interview mit dir, dass wir was völlig anderes unter Sexualität verstehen als unsere Kinder. Und für unsere Kinder ist was völlig Harmloses. Genauso wie, ja, was macht der Bagger auf der Baustelle? Oder warum fliegt der Vogel jetzt so tief? Oder ne? Also so völlig
genau
random.
So, ja.
Genauso ist es so, Papa, was ist da zwischen deinen Beinen? Und darf ich das mal anfassen? Hast du auf deiner Website oder auf deinem Instagram-Kanal euch das gesehen? Fand ich auch so mega gut. Da gibt es übrigens auch ganz viele gängige Fragen, die Mareike da super knapp und zusammengefasst einfach beantwortet. Also wenn ihr so ein bisschen mal durchgucken wollt, was könntet ihr eurem Kind antworten, wenn das irgendwie ja, so brenzlige Fragen stellt, dann guckt mal da rein. Ich verlinke auch den Instagram-Account von dir. Und ich habe mir noch aus meiner Community 4 Fragen rausgepickt. Ich weiß nicht, ob wir noch 4 schaffen, aber ich fange jetzt auf jeden Fall mal an, weil die waren alle auch. Ich dachte, Mensch, ist so gut, dass man darüber gesprochen wird, weil das ist für viele auch, wie du schon gesagt hast, ein krasses Tabuthema. Also eine Hörerin hat mir geschrieben, mein Sohn befriedigt sich selbst, seit er 2 ist. Er ist jetzt 4 und macht das gerne an jedem Ort, wenn ihm gerade danach ist. Langsam wird es unangenehm und er versteht nicht, dass er das Ganze nicht beim Freund im Wohnzimmer tun kann, sondern am besten zu Hause in seinem Zimmer. Er möchte aber zum Beispiel auch gerne, dass ich dabei sitze, was mir aber unangenehm ist. Wie mache ich ihm klar, dass er das lieber für sich alleine betreibt, an einem Ort, wo auch nicht, also wo nur er ist, wollte sie, glaube ich, damit schreiben.
Ja. Also ganz klar abgrenzen, ne? Wenn sie selbst auch schon sagt, ist mir unangenehm. Und ich würde auch sagen, das ist nichts, wo Eltern jetzt daneben sitzen und zuschauen, sondern da von Anfang an kommunizieren, ich möchte nicht dabei sein. Das ist etwas, was man alleine macht. Du darfst es alleine machen. Es ist was ganz Schönes, was ganz Intimes. Und deswegen machen wir es aber auch nicht beim Freund im Wohnzimmer, sondern nur zu Hause. Und wie ich schon sagte, es ist ein Prozess. Man muss es immer, immer wieder sagen. Aber dranbleiben einfach, ja.
Einfach dranbleiben und ganz klar die Grenze auch ziehen.
Genau.
Wenn ich meine 2-jährige Tochter kitzle, sagt sie oft, dass ich sie auch an der Scheide kitzeln soll. Für mich ist das eine Tabuzone. Ist das richtig so? Wie sage ich ihr das am besten?
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall eine Tabuzone. Wir sollten unsere Kinder niemals an intimen Stellen wie Po oder Vulva, Penis kitzeln. Und das fordern Kinder aber tatsächlich ganz häufig ein, weil sie ja nicht wissen, was jetzt intim ist und was nicht intim ist. Das müssen wir ihnen eben erst beibringen. Und indem man dann eben sagen würde, du Schatz, ich kitzel dich nicht an deiner Vulva, weil das ist deine Vulva, die gehört nur dir. Und da fasst niemand Erwachsenes an, außer wenn ich dir helfe beim Saubermachen. Da kannst du dich gerne selbst kitzeln, aber ich kitzel hier an deinem Bauch oder an deinem Hals, wo soll ich dich kitzeln? Und das so einfach erklären.
Ja, also schon richtig gemacht.
Genau.
Indem die Mama die Grenze gezogen hat.
Ja.
Und die letzte Frage, die ich mir rausgepickt habe, ist, wenn mein Sohn, in Klammer 4,5, mit seiner Selbstbefriedigung fertig ist, zeigt er manchmal ganz stolz seinen großen, steifen Penis, wer auch immer gerade da ist. Ich habe dann erklärt, dass das privat und intim ist und dass niemand anderes sehen soll. Bin mir unsicher, ob er die Antwort verstanden hat und ob sie so richtig war.
Ja. Also Kinder sind da ganz häufig total stolz drauf, weil es ist ja der eigene Körper und wow, guck mal, was mein Penis kann, der kann richtig groß werden. Also das ist erstmal total normal und irgendwie auch total niedlich, dass Kinder da so stolz drauf sind und das dürfen sie auch sein. Und ich finde, dass da die Mutter oder die Eltern schon genau richtig drauf reagieren, so hey, ja cool, aber ne, zeigen wir nicht jedem. Habe ich jetzt gesehen und jetzt darfst du gerne in dein Zimmer gehen oder dich auch wieder anziehen. Und da sind wir einfach wieder bei diesem Thema schamlos und unbefangen. Kinder wissen es nicht anders. So.
Mit Kindern lernen wir doch nie aus, oder? Also es gibt immer eine neue Challenge, die mit den Kindern einhergeht und auch in Bezug auf Sexualität.
Total. Und ich finde, wir beide haben jetzt da gerade so ein Lachen im Gesicht, ne? Und Humor ist auch so eine Sache, die einfach nicht fehlen darf bei diesem Thema. Dass man irgendwie gemeinsam lacht, dass man aber auch zum Beispiel zurückfragt, ja, was denkst du denn dazu? Und Kinder haben so geile Antworten und so geile Gedankengänge zu diesem Thema, zu allen Themen. Und es macht so viel Spaß, sich mit seinem Kind irgendwie ja, darüber zu unterhalten. Und deswegen verliert er irgendwie nicht den Humor. Das kann auch ein Teil, so ein kritikuler Icebreaker sein, wenn es einem eigentlich total schwer fällt, darüber zu sprechen.
Ja, cool. Ja, sonst kriegt das Thema ja auch direkt so eine Schwere. Das kriegen ja die Kinder auch mit. Wenn die Eltern dann gleich so ein ganz ernstes Gesicht aufsetzen und sich so Blicke zuwerfen und puh, und okay, jetzt geht's also an die Aufklärung und hier und da, ne? So mit Leichtigkeit, locker, flockig, aber trotzdem ganz klar Grenzen. Aufzeigen, formulieren und Prävention im Hinblick darauf, dass Kinder auch später sich selbst schützen können, weil sie diese Dinge über ihren Körper wissen.
Ja, ganz genau. Ja, und es ist so, ja eben nicht so. Es ist ja eben nicht so wie damals. Ne? Jetzt setzen wir uns hin und sprechen über, haben hier ein Aufklärungsgespräch, sondern Kinder wissen ja am Ende eigentlich gar nicht genau, dass das jetzt ein Aufklärungsgespräch war, weil es so beiläufig war.
Genau, immer wieder mal so, wenn es gerade einfach in den Alltag passt oder zu einer Situation passt. Ja. Finde ich total schön. Mareike, vielen Dank für deine Zeit. Es war ganz spannend. Ich habe auch ganz viel gelernt und mir jetzt mal so auch für die Zukunft bin ich, glaube ich, gewappnet, wenn das mal so auf mich zukommt. Und wer weiter sich da bei dir mal in das Thema reinfuchsen möchte, kann auf deinem Instagram-Account vorbeigucken. Die Mama Reike heißt du da. Ich verlinke es in den Shownotes.
Genau.
Und deine Website ist auch in den Shownotes verlinkt.
Ja, schaut vorbei. Ich freue mich und ich danke dir, Isa, dass ich bei deinem Podcast dabei sein durfte.
So, wieder mal was gelernt, oder? Ich glaube, das Thema Sexualität und Kinder, das hat der Mareike auch schon so schön gesagt, das schreckt viele Eltern erstmal ab. Einfach aus eigener Verunsicherung oder auch aus der eigenen Kindheit heraus, was man da so erlebt hat oder welche Gefühle man da so hat. Und vor allem eben, weil wir Eltern mit Sexualität etwas völlig anderes verbinden als unsere Kinder. Und deshalb war es mir auch so wichtig, da nochmal aufzuklären. Weil nur wenn wir Eltern aufgeklärt sind und wissen, wie wir am besten damit umgehen, können wir unseren Kids einfach einen natürlichen und bestmöglichen Start in ihre eigene Sexualität geben. Und dann kommt es einfach nicht so häufig zu irgendwelchen Verklemmungen, Ängsten, Schamgefühlen. Und vor allem ist eben sexuelle Aufklärung auch so, so, so ein wichtiges Thema. Ich hoffe, euch hat die Folge ganz viel Spaß gemacht. Die regulären Folgen im Hi Baby Podcast machen im August, also im restlichen August jetzt, eine kleine Sommerpause. Die Kinder haben Ferien. Ich bin beschäftigt rund um die Uhr. Und deswegen kommt der Hi Baby Podcast am 8. September wieder zurück. Die Community Talks gibt es weiterhin. Jeden Mittwoch um 18 Uhr kommt da eine neue Folge raus. Das ist also ein kleines Sommer-Special. Also ich habe mir extra sommerliche Ferienfolgen für euch rausgepickt. Beziehungsweise sommerliche Ferienfragen von euch für die Folgen rausgepickt. Genau. Und wünsche euch jetzt schöne Sommerferien. Lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. Bis ganz bald. Eure Isa.